Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wo ist Maria Kolesnikova, die Oppositionspolitikerin aus Belarus? Seit gestern ist sie verschwunden unter seltsamen Umständen. Und heute wohl wieder aufgetaucht an der Grenze zur Ukraine. Genauso wie zwei Mitarbeiter von ihr. Auch die waren verschwunden, sind aber mittlerweile in der Ukraine, nicht mehr in Belarus. Und in der Ukraine haben sie heute eine Pressekonferenz gegeben und ihre Version geschildert von dem, was passiert ist.
Die sagen natürlich, dass sie auch davon ausgehen, dass das Ganze eine große Inszenierung der Geheimdienste war, dass man eben versucht hat, sie auch außer Landes zu bringen. Da sind ja jetzt auch schon andere im Exil. Dann hätte man immer sagen können, guckt euch an, liebe Demonstranten hier auf den Straßen, eure Führer verlassen euch schon alle, die lassen euch im Stich, vielleicht bleibt ihr auch besser zu Hause.
Christina Nagel, das ist unsere Korrespondentin für Russland. Die fasst euch im frischen Podcast vom Update am 8. September zusammen, was bisher bekannt ist über diesen Fall Kolesnikova. Weiteres Thema bei uns sind die Pop-up-Radwege. Die sind ja während Corona in vielen Städten entstanden und die müssen zum Teil auch wieder weg, zum Beispiel in Berlin. Das hat das Verwaltungsgericht da entschieden. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Generell spricht nichts dagegen, Autostraßen zu Radwegen zu machen. So sieht das Peter Gwiazda, der ist Verkehrsforscher.
Das sind alles politische Entscheidungen, die kann ich aber fällen. Also ich kann als Kommunalparlament hingehen und sagen, da müssen 10 Parkplätze verschwinden. In der Vergangenheit war der Mut dafür oft nicht da, aber es geht. Es ist überhaupt niemand verbietet das.
Ja, was heißt das jetzt für die Pop-up-Radwege? Ich sag mal so, es ist kompliziert und wir erklären euch, warum in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wird es doch noch eine Kaufprämie geben für Diesel- und Benzinerautos? Also Verkehrsminister Andreas Scheuer fände es auf jeden Fall gut.
Beim Verbrenner, da stehen viele, viele moderne Fahrzeuge auf Halde und die müssen vom Hof, damit neue nachproduziert werden.
Das hat Andreas Scheuer heute im Interview im Deutschlandfunk gesagt. Automobilbranche, Gewerkschaften und Bundesregierung, die beraten ja heute beim sogenannten Autogipfel auch über Kaufprämien. Schon wieder, muss man sagen, denn die Bundesregierung hatte sich im Sommer ja schon dagegen entschieden. Aber der Automobilindustrie geht es eben nicht gut wegen Corona. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft ist sie nicht mehr der Wachstumsmotor in Deutschland. Aber was heißt denn das genau? Brauchen wir jetzt doch eine Kaufprämie, um Jobs zu sichern? Das lassen wir uns mal einordnen von Silke Hane aus der Deutschlandfunk Wirtschaftsredaktion. Silke, wie sicher oder unsicher sind denn die Jobs in der deutschen Autoindustrie?
Tja, das kommt wirklich sehr stark darauf an, welche Ecke dieser vielfältigen Industrie man sich jetzt anguckt. Klar ist, die hat einen gewaltigen Schock erfahren durch Corona. Erst sind die globalen Lieferketten teilweise zusammengebrochen. Dann brach nicht nur in China, sondern parallel zur Ausbreitung des Coronavirus der Absatz ein weltweit. Und mittlerweile hat sich das alles zwar etwas gefangen, aber vom normalen Niveau sind wir international weit entfernt und auch in Deutschland. Hier gab es im Juli zwar erstmal eine Erholung durch die Mehrwertsteuerabsenkung natürlich auch, aber im August, da lagen die Neuzulassungen dann doch wieder 20% unter dem Niveau vor einem Jahr. Etwas besser sieht es beim den Gebrauchtwagen aus. Das ist gut für die Autohändler, die ja Jahreswagen, Tageszulassung und so weiter verkaufen. Schwierig ist die Lage für Zulieferer. Da sind wir beim Stichwort Arbeitsplätze. Der Preisdruck in der Zuliefererbranche ist geradezu berüchtigt, schon immer. Und viele Firmen konnten deshalb in den letzten Jahren kein Geld zurücklegen. Und während die Hersteller über die Jahre Milliarden auf die hohe Kante legen konnten, stehen manche Zulieferer jetzt eben vor dem Ruin. Laut einer Umfrage des Verbands der Automobilindustrie geben 60% der Zulieferer an, wegen Corona ihren Jobabbau zu verschärfen. Bekannte Beispiele sind Conti oder auch Heller und viele Unbekannte kommen natürlich dazu.
Also großes Feld, hast du ja gerade schon gesagt. Lass uns noch mal gucken auf diesen Punkt bei der Studie vom Institut der deutschen Wirtschaft. Habe ich gerade schon gesagt, es heißt darin, die Branche sei kein Wachstumsmotor mehr in Deutschland. Was heißt das?
Also laut dieser Studie sind knapp 10% der Bruttowertschöpfung zurückzuführen auf die Autoindustrie. Ich erkläre mal diesen Begriff kurz. Das ist der Gesamtwert der erzeugten Waren und Dienstleistungen in einem Land. Also wenn man das alles zusammennimmt, was hier produziert wird und auch eben an Dienstleistungen kommt, dann kommt man auf die Bruttowertschöpfung, wenn man dann noch die Vorleistungen abzieht. Also ein bisschen kompliziert, aber man sieht schon 10% davon auf die Automobilindustrie. Das ist mehr als alle anderen Branchen. Und die Autoindustrie ist in den vergangenen 10 Jahren auch überdurchschnittlich stark gewachsen, hat sich besser entwickelt im Vergleich zum verarbeitenden Gewerbe. Aber dieser Status, der ist eben bedroht und das unter anderem deshalb ein Problem, weil die Wertschöpfungskette so tief ist, weil an einem einzelnen Auto so viele tausend Teile hängen, dass da eben noch ganz viele andere Firmen in Mitleidenschaft gezogen werden. Und Industriejobs in Deutschland, die sind auch üblicherweise gut bezahlt. Es geht also nicht nur um die Anzahl der Arbeitsplätze, sondern auch um die Qualität der Arbeitsplätze. Es geht um Steuereinnahmen, zum Beispiel Gewerbesteuereinnahmen in den Kommunen, aber auch die Einkommensteuer. Also ein Stück weit geht es da um befürchtete Wohlstandseinbußen für die gesamte Gesellschaft. Das ist ausdrücklich kein Plädoyer für Kaufhilfen. Ob die nämlich die Branche retten, da mache ich mal ein Fragezeichen hinter.
Weil? Warum?
Weil die mittelfristige Zukunft der Industrie sowieso so aussieht, dass die Autohersteller sich auf E-Mobilität umstellen müssen. Ab 2021 gelten in Europa hohe Strafen, wenn CO2-Grenzwerte überschritten werden. Die werden dann 2030 nochmal verschärft. Und das können wir nur ändern, indem wir entweder mehr Elektroautos zulassen, auf die Straße bringen, weil eben andere klimaschonende Technologien wie etwa synthetische Kraftstoffe einfach noch nicht in großer Zahl verfügbar oder gar marktreif sind. Oder wir ändern es, indem wir die Klimaziele einkassieren. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass die Bereitschaft dazu besonders groß ist.
Silke, danke dir für deine Einschätzung. Wir haben ein bisschen geguckt auf das, was da heute beim sogenannten Autogipfel im Kanzleramt verhandelt wird und wo da die Schwierigkeiten eben auch liegen. Silke Hane, danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist schwierig zu sagen, was davon stimmt und was nicht. Was aber klar ist, eine der wichtigsten Oppositionspolitikerinnen in Belarus ist verschwunden. Wo ist Maria Kolesnikova? Wir haben es gestern schon gehört hier bei uns im Update. Sie soll ja in einen Transporter gezerrt worden sein. Auch 2 ihrer Mitarbeiter sind verschwunden. Und es gibt eben Vermutungen, die belarussischen Behörden könnten etwas damit zu tun haben. Die dementieren aber. Heute dann die Meldung, Kolesnikova sei an der Grenze zur Ukraine gewesen. Dort soll sie ihren Pass zerrissen haben. Wir versuchen jetzt mal die Ereignisse zusammenzufassen mit unserer Korrespondentin in Moskau, Christina Nagel. Christina, was wissen wir kurz vor 19 Uhr am Donnerstagabend? Wo ist Maria Kolesnikova?
Wir wissen, dass sie sich in einer Polizeistation befindet, in irgendeiner Gefängniszelle, möglicherweise in Gomel, aber auf jeden Fall in Belarus.
Von belarussischer Seite wird ja behauptet, sie sei mit hohem Tempo auf die Grenze zugefahren. Wie soll denn diese Geschichte dann weitergegangen sein? Was weiß man darüber?
Also die aktuelle Version immer noch der belarussischen Behörden ist, dass sie nicht allein im Auto war, sondern auch die beiden Mitarbeiter des Koordinierungsrates, die ja auch gestern verschwunden waren, die sollen gemeinsam versucht haben, mit dem Auto die Grenze zu durchbrechen. Dabei seien auch Grenzschützer gefährdet worden. Dann ist Maria Kolesnikova aus irgendeinem Grund aus dem Auto gestoßen worden oder sie fiel heraus. Jedenfalls wurde sie festgenommen, während die anderen beiden es eben in die Ukraine geschafft haben. Das ist auch ganz klar bestätigt. Das haben auch die Behörden bestätigt. Und da die beiden eben auch eine Pressekonferenz gegeben haben, sieht man auch, sie sind tatsächlich heil und ganz und lebend und in Kiew.
Also diese Begleiter von ihr sind über die Grenze gekommen. Und was sagen die denn? Also das klingt ja jetzt nicht so, als hätten die das irgendwie freiwillig gemacht, ne?
Nee, also es ist in der Tat so, also das, was die beiden erzählen, klingt schon sehr anders als das, was die belarussischen Behörden da gesagt haben. Sie haben gesagt, wir sind in unterschiedlichen Autos in einer Kolonne aus den unterschiedlichen Gefängniszellen zur Grenze gefahren worden, dann auch über die belarussische Grenze ins neutrale Gebiet hinein. Da hätten sie dann umsteigen sollen in das Auto eines dieser Mitarbeiter. Und die beiden haben schon vorher gesagt, okay, wir reisen aus, wir sind dazu bereit, weil sie keine Lust hatten auf langjährige Haftstrafen, denn mit denen sind sie bedroht worden. Dann aber hat man auch Kolesnikova gebracht und die musste man tatsächlich mit Gewalt, sagen die beiden, ins Auto zerren. Dann hat man die Türverriegelung geschlossen und sobald sie ihren Pass in den Händen hatte, hat sie diesen Pass eben zerrissen, hat die Fetzen aus dem Fenster geworfen, ein paar davon auch verschluckt und ist dann durchs Autofenster rausgeklettert und ist wieder zurückgegangen in Richtung belarussische Grenze.
Ja, das klingt, also wenn man es nicht besser wüsste, eigentlich nach einem total wahnsinnigen Film. Aber okay, das ist wohl auch ein Teil der Wahrheit und ein Teil der Realität. Wie reagiert denn die Opposition jetzt auf diesen Fall? Also haben die sich irgendwie dazu schon geäußert?
Naja, die sagen natürlich, dass sie auch davon ausgehen, dass das Ganze eine große Inszenierung der Geheimdienste war, dass man eben versucht hat, sie auch außer Landes zu bringen. Da sind ja jetzt auch schon andere im Exil. Dann hätte man immer sagen können, guckt euch an, liebe Demonstranten hier auf den Straßen, eure Führer verlassen euch schon alle, die lassen euch im Stich, vielleicht bleibt ihr auch besser zu Hause. Im Moment ist aber eher, was man in Minsk gerade sieht, das Gegenteil der Fall. Da haben sich Hunderte wieder versammelt, die marschieren gerade durch die Innenstadt von Minsk und rufen immer wieder, Mascha, du bist unsere Heldin, weil sie eben in Belarus geblieben ist, weil sie sich dieser Ausweisung widersetzt hat. Das hat sich natürlich schon rumgesprochen. Und man will einfach damit zeigen, dass diese Proteste jetzt nicht zusammenbrechen, weil Kolesnikova jetzt auch im Gefängnis sitzt, sondern dass man weitermachen will und dass man das auch weiterhin jeden Tag tun will.
Und heute Abend sollen ja die Proteste auch eben schon wieder weitergehen. Hat sich eigentlich der Präsident Lukaschenko bisher geäußert zu diesen Ereignissen jetzt?
Ja, er hat heute ein großes Interview gegeben, russischen Staatsmedien gegenüber. Da hat er nochmal sehr klar gemacht, dass er nicht mal eine Opposition sieht, mit der er überhaupt reden könnte. Weil die Leute, die er da sehen würde, die würden ja einfach alle nur eine Katastrophe für Belarus und das belarussische Volk wollen. Das könne man natürlich nicht hinnehmen. Dass Kolesnikova festgenommen worden sei bei einem illegalen Grenzübertritt, das sei natürlich absolut richtig. Sie hätte sich wohl aus dem Staub machen wollen und zu ihrer Schwester in die Ukraine gewollt. Das ist seine Version, die er dann jetzt noch dazu beigetragen hat. Aber für ihn ist klar, er ist weiterhin der Präsident, der am besten weiß, was gut für dieses Land ist. Und deshalb will er davon auch nicht ablassen von der Macht. Das heißt, beide Seiten bleiben bei ihrer Position und die Proteste werden weitergehen und er wird versuchen, weiterhin die Opposition zu schwächen.
Wo ist Maria Kolesnikova, die Oppositionspolitikerin aus Belarus? Was man bisher weiß, heute am Donnerstagabend, hat uns Christina Nagel zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Plötzlich waren da Radwege, ja, wo vorher Autos gefahren sind. Pop-up-Radwege. Das ist eine Idee, die viele Städte in Deutschland in den vergangenen Monaten hatten, um in der Corona-Krise die Leute eben von den Bussen und Bahnen raufzulocken aufs Rad. In vielen Städten sorgen aber jetzt eben genau diese Pop-up-Radwege für Ärger, denn die, die gerne Auto fahren, die finden es nicht so prall, dass ihnen jetzt plötzlich eine Spur fehlt. Dominik Peters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. In Berlin hat das Verwaltungsgericht jetzt entschieden, dass diese Radwege weg müssen. Warum?
Ja, das Gericht zweifelt an der Rechtmäßigkeit mit der Begründung, so Pop-up-Radwege, also Radwege auf Zeit, es geht da jetzt in Berlin um 8 Radwege, die sind grundsätzlich schon okay, aber nur, wenn man auch nachweisen kann, dass es ohne nicht geht. Also, dass man diese Radwege braucht, um die entsprechenden Routen sicherer zu machen. Und diese Begründung, die hat die Stadt Berlin nach Ansicht des Gerichts nicht geliefert und deswegen die Entscheidung des Gerichts, 8 Pop-up-Radwege müssen weg. Das Ganze ist noch nicht rechtskräftig, die Stadt will Beschwerde einlegen, das Ganze dürfte sich also noch ein bisschen hinziehen, hin und her gehen.
Also wir nehmen jetzt erstmal daraus mit, Städte können nicht einfach nach Lust und Laune Autostraßen sperren und zu Radwegen umfunktionieren.
Das ist jetzt die große Frage. Die Pop-up-Radwege, die sind da jetzt wohl ein Sonderfall, erkläre ich gleich nochmal. Aber im Prinzip spricht da gar nichts gegen, dass Städte Autostraßen zu Radwegen machen. Das hat mir Verkehrsplaner Peter Gwiasta gesagt von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen.
Das sind alles politische Entscheidungen, die kann ich aber fällen. Also ich kann als Kommunalparlament hingehen und sagen, da müssen 10 Parkplätze verschwinden. In der Vergangenheit war der Mut dafür oft nicht da, aber es geht. Es ist überhaupt niemand verbietet das.
Es ist auch nicht so, dass Autos in der Verkehrsplanung quasi per Gesetz Vorrang haben müssten. Das steht nirgendwo geschrieben, sagt er.
Gut, jetzt werfen wir mal einen Blick in die Realität zusammen, Dominik. Sieht anders aus, ne?
Ja, sehen wir in vielen Städten jeden Tag. Die Autos dominieren schon. Das ist vielerorts die Denkweise seit Jahrzehnten. Auto first. Also die kriegen am meisten Platz auf die Autos, sind die Ampelphasen abgestimmt und so weiter.
Und alles andere hat man dann halt so, ich sag mal, drumherum gruppiert, dass es nicht stört und dass es auch sicher ist, dass die Leute vom schnellen Kfz-Verkehr abgegrenzt werden. Das ist so die altüberkommene Denkweise, die aber, das muss ich leider sagen, vielfach noch im Hinterkopf ist, wahrscheinlich auch bei den betreffenden Richtern.
Also Peter Gwiasta sagt, die Argumentation der Richter jetzt im Fall Berlin, die sei ziemlich kühn, so sagt er es, dass ist mega kompliziert alles. Ich habe es mir von ihm mehrmals erklären lassen. Fasse es mal so zusammen. Peter Gwiazda sagt, die Richter da, die beziehen sich auf einen bestimmten Paragraphen der Straßenverkehrsordnung, der eigentlich Radfahrer schützen sollte. Da steht nämlich drin, sinngemäß, man darf Radfahrer nicht auf schlechte Radwege verbannen. Und jetzt legen die Richter, so sagt der Verkehrsplaner das, die legen diesen Paragraphen aber umgekehrt aus und sagen, der Radweg ist nicht gerechtfertigt, weil keine Gefahr besteht. Mhm. Und deswegen glaubt er, dass das nochmal wieder gekippt wird und dass die Stadt Berlin Recht bekommt.
Mhm. Was ist denn dann bei Pop-up-Radwegen anders als bei den, ja ich nenne es jetzt mal, bei den richtigen Radwegen, also die, die sowieso immer da sind?
Also der Unterschied liegt wohl darin, dass es eben eine Ad-hoc-Maßnahme war, nicht nur in Berlin, sondern auch in vielen anderen Städten. Die Pop-up-Radwege, die sind ja quasi im Schnellverfahren eingerichtet worden, aber nicht in ein großes, langfristiges Verkehrskonzept eingebunden. Das ist nämlich eigentlich das normale Vorgehen in der Städteplanung, dass eine Verwaltung erstmal ermittelt und wirklich darlegt, wo ist ein Radweg nötig? Wie muss der aussehen? Muss der baulich getrennt sein von der Autostraße oder reicht einfach eine Markierung auf dem Asphalt? Und weil da jetzt in Berlin diese Grundlage fehlt, ist die Stadt da eher angreifbar.
Über all dem steht natürlich diese Frage, die uns alle jeden Tag beschäftigt, entweder weil wir auf dem Rad oder eben im Auto unterwegs sind. Lassen sich Auto und Radverkehr vereinen? Funktioniert das irgendwann mal vielleicht?
Ja, das ist die große Frage. Wir kennen die Situationen alle. Ich kenne sie auch jeden Tag, wenn ich in meiner Heimatstadt unterwegs bin. Viele Fahrräder sind unterwegs, viele Autos. Alle wollen natürlich schnell und sicher ans Ziel. Aber immer wieder kracht's auf Kreuzungen, bei Abbiegeunfällen oder durch Dooring, dass sich am Straßenrand plötzlich eine Autotür öffnet. Gibt's jeden Tag aus den Städten Meldungen. Und da muss man Lösungen finden, sagt Peter Gwiazda. Es geht da aber auch um Kompromisse.
Generell sollte der Verkehr schon funktionieren. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich tue so, als ob es keine Autos gäbe. Das kann ich auch nicht machen. Aber es ist trotzdem sehr viel Potenzial drin.
Also Tempolimits für Autos in den Städten wären denkbar. Mehr Flächen für Radfahrer natürlich. Das sind schon wirklich zentrale Themen in der Verkehrsplanung oder werden es auch zunehmend. Da muss man nur ran und sich trauen.
In Berlin hat das Verwaltungsgericht jetzt entschieden, dass diese Pop-up-Radwege, die während der Corona-Zeit entstanden sind, weg müssen. 8 Pop-up-Radwege betrifft das. Warum das so kompliziert und so schwierig ist, hat euch Dominik Peters erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist ein Job mit viel Verantwortung und man braucht gute Nerven und viel Energie, um das zu wuppen. Die Menschen bei den Gesundheitsämtern, die müssen sehr, sehr viele Sachen entscheiden. Ob Veranstaltungen stattfinden dürfen oder nicht. Die verfolgen Infektionsketten nach. Die hängen viele, viele Stunden pro Tag am Telefon, führen Beratungsgespräche und so weiter und so fort. Und das seit Monaten und sie tun das immer noch. Das ist eine enorme Belastung und viele Gesundheitsämter sind eben deshalb so ziemlich an der Grenze dessen, was sie leisten können. Die Politik hat das erkannt, die möchte auch gerne helfen. Es soll mehr Geld geben. Und dazu hat es heute ein Treffen gegeben von der Bundeskanzlerin mit Leiterinnen und Leitern von Gesundheitsämtern und Vertretern der Kommunen. Sophie Stiegler aus unserer Nachrichtenredaktion. Was ist denn dabei rausgekommen?
Ja, also rausgekommen ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Es gab nochmal die Zusage, dass der Bund 4 Milliarden Euro mehr Geld gibt für den öffentlichen Gesundheitsdienst und zwar in den kommenden 6 Jahren. Das allermeiste davon geht auch an die Gesundheitsämter und in den kommenden 2 Jahren sollen eben mindestens 5000 neue Stellen mit dem Geld geschaffen werden. Aber ich würde sagen, bei dem Treffen ging es vielleicht sogar fast noch ein bisschen mehr um Anerkennung und Wertschätzung eben für die Menschen, die in den Gesundheitsämtern arbeiten und die gab es auch. Also viel Lob von Kanzlerin Angela Merkel.
Sie haben einen ganz wesentlichen Anteil daran, dass wir das Infektionsgeschehen bislang in Deutschland doch weitgehend unter Kontrolle halten konnten, können und hoffentlich auch das weiter uns so gelingt.
Du hast ja schon ein paar Aufgaben genannt von den Gesundheitsämtern. Dazu kommt eben zum Beispiel noch kontrollieren, ob Leute auch ihre Quarantäne einhalten. Mhm. Da gehen dann die Mitarbeiter auch bei Wohnungen vorbei, klingeln, gucken, ob auch wirklich alle zu Hause sind, die zu Hause sein sollten. Und natürlich sind auch die Aufgaben von vor der Pandemie geblieben. Also die kontrollieren, ob das Eis in deiner Lieblingseisdiele okay ist, ob Tattoo-Studios die Hygieneregeln einhalten. Sie untersuchen, wie gesund und fit Kinder sind, bevor sie in die Schule kommen und zum Beispiel, ob vor Gericht Angeklagte überhaupt verhandlungsfähig sind. Und das bleibt ja auch alles.
Genau, das ist ja das normale Programm und das muss natürlich auch noch weiterlaufen, trotz oder eben auch wegen Corona. 4 Milliarden Euro, hast du gerade gesagt, das ist eine Menge Geld. Geht das alles für Personal drauf oder wofür soll das noch ausgegeben werden?
Also ein wichtiger Punkt auf der Liste ist auch, digitaler zu werden. Die Gesundheitsämter, die sollen besser vernetzt werden. Bisher ist das mit der Digitalisierung ja eher, ja, vielleicht so ein Problemfall, kann man schon sagen. Der Bundesgesundheitsminister zeigt sich da schon problembewusst.
Wir erleben ja jetzt schon, dass, obwohl zwei Gesundheitsämter nebeneinander sind, aber in zwei verschiedenen Bundesländern zum Teil ganz unterschiedliche Softwares genutzt werden, der Datenaustausch nicht immer so leicht möglich ist.
Also es ist nicht überall so, dass eben die Infektionszahlen noch per Fax verschickt werden, aber zum Teil kocht halt jedes Land so ein bisschen sein eigenes Software-Süppchen. Es gibt seit 10 Jahren Pläne für ein bundesweites Meldenetzwerk, in dem können dann Ärzte und Labore in den Infektionsergebnisse eingeben und alle wichtigen Behörden können darauf zugreifen. Aber mit diesem bundesweiten Netzwerk war es dann halt nie so eilig und das rächt sich jetzt gerade so ein bisschen.
Mehr Geld für den Gesundheitsdienst, daran kann man eigentlich nicht so viel aussetzen, oder? Gibt es auch Gegenstimmen?
Ja, die gibt es schon. Also von den Grünen und den Linken kommt zum Beispiel Kritik, dass eben jahrelang gespart wurde und das Geld komme jetzt halt so ein bisschen spät. Außerdem bräuchte man das nicht nur für die kommenden Jahre, sondern dauerhaft eigentlich. Michael Krakau vom Ärzteverband Marburger Bund in NRW, der meint außerdem, dass der Gesundheitsminister Jens Spahn eine große Hürde vergessen hat.
Ich habe mir gedacht, er kennt die Realität in den Gesundheitsämtern nicht so wirklich. Wir haben ja nicht nur das Problem, dass wir Stellen schaffen müssen, sondern wir haben vor allen Dingen das Problem, dass wir Stellen besetzen müssen. Und die sind bis heute schon nicht besetzt, weil die Arbeitsbedingungen und die Entlohnungen in den Gesundheitsämtern nicht attraktiv genug sind für Ärztinnen und Ärzte.
Ja, momentan ist es so, dass Medizinerinnen und Mediziner in den Gesundheitsämtern deutlich weniger verdienen als im Krankenhaus. Es gibt jetzt aber die Hoffnung, dass, wenn jetzt mehr Geld da ist, in den Tarifverträgen auch höhere Löhne ausgehandelt werden. Aber ja, das braucht jetzt halt noch seine Zeit.
Die Gesundheitsämter bekommen Lob und Aufmerksamkeit und mehr Geld. Aber bis da was ankommt, das wird wohl auch noch ein bisschen dauern. Infos habt ihr bekommen von Sophie Stiegler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Moment habe ich zumindest den Eindruck, nutzen es sehr, sehr viele Menschen noch aus, dass das Wetter halbwegs okay ist und dass man beim Lieblingscafé oder beim Lieblingsrestaurant draußen noch was essen und trinken kann. Corona hat auch die Gastronomie hart getroffen und dieses Ding Außengastro, das ist seit Corona noch wichtiger als sonst. Wirtschaftlich kann es trotzdem eng werden, manchmal sogar so eng, dass Restaurants schließen müssen, so wie der Betrieb von Peter Bock. Ihm gehört das Restaurant Deliban in Köln. Peter, ihr habt euch entschieden, euer Restaurant zu schließen. Wann hat sich das abgezeichnet, dass es nur diesen Weg gibt für euch?
Dass es nur diesen Weg gibt, hat sich jetzt in den letzten Tagen abgezeichnet. Richtigen Vorgeschmack haben wir jetzt einfach mal bekommen, als in der letzten Woche das Thermometer einmal unter 20 Grad gerutscht ist und uns jetzt auf einmal 40% der Gäste fehlen. Und da haben wir gemerkt, dass das jetzt erstmal nur ein Vorgeschmack ist auf dem, was kommen wird. Und mit den fehlenden Maßnahmen haben wir gemerkt, dass wir keine Hilfe mehr von außen erwarten müssen. Und dann haben wir das jetzt nur noch als einzigen Weg gesehen.
Um das besser zu verstehen, Peter, heißt Außengastro bei euch gar nicht oder nur sehr eingeschränkt? Wie sieht das aus?
Außengastro können wir haben. Der Einbruch in der letzten Woche ist einfach, dass sobald es jetzt nicht mehr sommerlich warm ist, schon, sondern frühjahrs- oder herbstlich, kommen die Gäste nicht mehr so, wie sie vorher kommen. Drinnen kommen die Gäste ohnehin nur sehr ungern, das merken wir auch. Mhm. Wenn dann die Auslastung nicht stimmt, dann reicht es auch für uns nicht.
Und was hast du eben noch gemeint mit den Maßnahmen, die jetzt nicht mehr kommen? Wen oder was meintest du damit?
Es gibt viele Maßnahmen, die angekündigt wurden. Also es gab die Soforthilfe.
Die Soforthilfe, okay.
Genau, das kam auch an. Das war auch gut. Das war auch zum richtigen Zeitpunkt. Dann lief schon die Abrechnung relativ chaotisch ab. Der zweite Wurf der Soforthilfen, die wir hätten unbedingt auch brauchen müssen und brauchen können, hat uns dann schon nicht mehr erreicht, weil das alles am vorigen Jahr festgemacht wurde. Nun sind wir 2 Jahre alt. Ist klar, dass wir ohnehin dieses Jahr unter normalen Bedingungen, sage ich mal, mit Außengastronomie im zweiten Jahr mehr Umsatz machen als im ersten. Das ist auch klar. Und in der Ferienzeit ist ja kaum jemand weggefahren. Also, dass die das als einziges Parameter angesetzt haben, war für uns falsch. Und dementsprechend konnten wir da nicht mehr auf Fördertöpfe zugreifen. Und zum Zweiten ist es so, dass es ja auch hieß, dass Unterstützung von Seiten der KfW beispielsweise gibt und von anderen Banken. Aber die sind an so starke Voraussetzungen geknüpft, dass junge Unternehmen, so wie wir, uns das überhaupt nicht leisten können.
Die KfW, das ist die, muss ich mal kurz übersetzen, mir fehlt gerade das Wort. Das ist die
Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Genau, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das war es, was mir gefehlt hat, genau. Du hast ja jetzt gerade schon auch diesen Innenbereich bei euch erwähnt. Ne? Da müsst ihr euch ja eben auch an Auflagen halten. Also euer Servicepersonal muss Maske tragen. Die Gäste müssen sie sich registrieren und ihr dürft eben die Tische eben auch nicht mehr so stellen wie sonst. Das heißt, ihr müsst diese 1,5 Meter Abstand haben. Wenn du sagst, es kommen jetzt sowieso dann nicht so gerne Leute rein, bedeutet im Innenbereich könnt ihr eigentlich auch nicht wirklich was umsetzen.
Ganz genau. Wir haben eigentlich 40 Sitzplätze außerhalb von Corona und jetzt mit Corona und ja, so wie die Gäste das annehmen, kommen wir dann nur noch auf circa ein Drittel der Sitzplätze, die belegt werden und damit können wir nicht durch den Winter kommen.
Ihr habt, glaube ich, jetzt Insolvenz angemeldet. Das ist ja für euch eine Maßnahme, um jetzt vorab schon mal zu sagen, okay, damit es nicht noch schlimmer wird für uns, ziehen wir jetzt einfach mal selbst die Reißleine.
Ganz genau. Das ist der Grund. Wir sehen, dass wir den Winter nicht überleben werden und weil wir unsere Mitarbeiter noch bezahlen wollten. Alle unsere Lieferanten sind zum Teil kleine Unternehmen, die auf den Märkten und in dem Fall jetzt hier in Köln auf dem Markt sind. Wir wollten nicht, dass die mit uns untergehen und haben jetzt die Reißleine gezogen und seit heute wird das dann vom Insolvenzverwalter dann auch verwaltet.
Wie geht's euch denn eigentlich damit?
Wir sind traurig und geschockt, ehrlich gesagt. Also wir beide, wir machen das zu zweit eigentlich. Wir beide wissen nicht genau, wie es weitergeht und ich weiß auch nicht so ganz genau, was nach dieser Insolvenz kommen wird. Eigentlich steht für mich jetzt Hartz IV an.
Das wirst du jetzt beantragen oder hast du schon beantragt?
Das werde ich jetzt heute beantragen und dann muss ich gucken, wie es weitergeht, wenn die Insolvenz rüber ist.
Peter, vielen Dank, dass du uns das hier so ehrlich geschildert hast, auch wie es dir geht, wie es euch geht. Danke für deine Zeit und ich drücke dir und allen, die da eben jetzt mit rangehangen haben, trotzdem alle Daumen.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und vielleicht sprechen wir da in 15 oder 20 Jahren mal drüber und dann packen wir uns an den Kopf und fragen uns, dass das jemals anders war. Das ist doch seltsam, oder? Es geht ums Geld. Und zwar um das Geld für Männer, die Profifußball spielen, und um das Geld für Frauen, die Profifußball spielen. Da gibt es große Unterschiede. Mein Beispiel: Hätten die deutschen Frauen bei der WM im vorigen Jahr den Titel geholt, dann hätten sie pro Spielerin 75.000 Euro Prämie bekommen. Gucken wir mal auf die Männer. Also wenn die bei der letzten WM den Sieg geholt hätten, dann hätten die pro Spieler 350.000 Euro kassiert. Also viermal so viel wie die Frauen. Der brasilianische und der britische Fußballverband, die haben jetzt beschlossen, die Prämien für Frauen und Männer, die müssen angeglichen werden. Das heißt, Frauen und Männer verdienen da jetzt gleich viel Geld. Wie die Situation in Deutschland ist für Profifußballerinnen, darüber habe ich gesprochen mit Verena Schwers. Die ist Ex-Fußballprofi und Nationalspielerin. Hallo Verena.
Hallo.
Verena, von dir Daumen hoch, dass in Brasilien und England die Frauen und Männer jetzt gleich viel bekommen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein absolutes Ausrufezeichen hinsichtlich dem ganz, ganz großen Thema Equality in unserer Gesellschaft und vor allem auch im Männer- und Frauenfußball. Und ehrlich gesagt auch ein kleines Warnsignal an den deutschen Frauenfußball.
Mhm. Warum Warnsignal?
Ja, weil man einfach sieht, dass die anderen Ländern in Richtung Gleichberechtigung einfach einen Schritt weiter sind, wie wir hier in Deutschland. Das hat aber auch natürlich mit den Spielerinnen zu tun, die immer mehr ihre Stimme erheben für Equal Pay. Und ja, da gehen andere Nationen auf jeden Fall voran.
Du hast jetzt eben gerade schon den DFB angesprochen. Also es gibt noch deutliche Lohnunterschiede bei den Prämien. Was glaubst du denn oder was hoffst du denn? Wird sich da in absehbarer Zeit was ändern?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sich auch was ändern muss, weil man sieht, was in anderen Ländern gerade vorangeht. Viele Weltmeisterinnen aus den USA, die wechseln nach England in die Liga, jetzt mit dem Equal Pay in verschiedensten Ländern. Der deutsche Fußball muss sich da schon was überlegen. Aber das hängt, wie ich auch gerade schon gesagt habe, auch ein bisschen mit den Spielerinnen zusammen. Mhm. Da habe ich bestimmt auch mit dazu gehört, weil man sich auch nicht dafür einsetzt. Und natürlich hängt es auch damit zusammen, dass man einfach, dass das Potenzial des Frauenfußballs einfach mehr erkannt werden muss und dass es eben Menschen geben muss, die hinter dem Frauenfußball stehen, dass sich da in Zukunft was ändern kann.
Zum Gehalt von einem Fußballprofi gehört ja jetzt eben nicht nur die Prämie bei so Nationalspielen. Wichtig sind ja vor allem die Gehälter bei den Vereinen. Wie ist da deine Erfahrung? Können weibliche Fußballprofis davon leben?
Ja, also auf jeden Fall. Leben kann man sehr gut damit. Ich war jetzt keine Top-Verdienerin im Verein. Da gibt es auf jeden Fall andere Spielerinnen, die mehr verdienen. Aber vor allem im Ausland, in Chelsea oder Lyon, die bezahlen natürlich für eine Spielerin viel, viel mehr. Ja, deswegen zieht es natürlich auch die meisten Spielerinnen nach England oder mit nach England, weil die aber einfach auch eine bessere Vermarktung haben. Da kommt mittlerweile jedes Spiel in den Player, was man anschauen kann. Und in Deutschland sucht man immer noch vergeblich nach einem Fernsehprogramm oder nach einem Streamingdienst, der die Frauenfußball-Bundesliga aufzeichnet.
Du hast ja deine Karriere vor nicht allzu langer Zeit beendet. Du hast zuletzt beim FC Bayern gespielt und davor warst du lange bei Wolfsburg. Wie war das denn bei dir, also bei deiner Fußballkarriere? Durch diese Gehälter, die du verdient hattest, hat das von Anfang an funktioniert oder musstest du da auch irgendwie noch zweigleisig fahren?
Also mir war es immer sehr, sehr wichtig, zweigleisig zu fahren, weil mir immer bewusst war, dass wenn ich irgendwann mit dem Fußballspielen aufhöre, wie ich es ja jetzt im Sommer gemacht habe, dass ich relativ zügig in einen normalen Job übergeben muss, weil ich mir eben über meine Zeit nicht so viel zurücklegen konnte. Allerdings war das zu der Zeit, wo ich natürlich in die Bundesliga gekommen bin, auch ganz normal, dass man noch nicht so viel verdient. Der Frauenfußball entwickelt sich derzeit enorm. Die großen Männerclubs eröffnen Frauenteams. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die jungen Talente, die jetzt gerade nachkommen, dass dies finanziell in den nächsten Jahren schon sehr gut haben werden, ja.
Verena, danke dir für deine Einordnung und deine Sicht auf die Dinge. Frauen und Männer sollten gleich viel Geld verdienen. Beim Fußball tun sie aber noch nicht. Aber wenn wir eben jetzt auf den britischen Fußballverband und auf den brasilianischen gucken, da tut sich bei den Prämien dann doch schon einiges. Danke dir, Verena, und schönen Abend noch für dich.
Gerne, bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.